Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Wenn Sie bereits jetzt erkannt haben, wer hier die europäische Hymne summt, dann kann ich Ihnen versichern, dass Sie sich definitiv zu sehr mit europäischer Politik befassen. Das Summen gehört Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, und hier in einem Werbeclip, der für häufiges, gewissenhaftes Händewaschen während der Corona-Krise wirbt. Unser Thema heute bei 8 Milliarden Europa.
Die EU tut sich schwer.
Die EU braucht kein Mensch.
Nationaler Alleingang.
Seit dem Morgen hat Deutschland die Grenzen zu Frankreich, Dänemark, Luxemburg, der Schweiz und Österreich weitgehend dicht gemacht.
Und Brüssel schaut machtlos zu.
Der Kontinent gerät aus den Fugen.
When Europe really needed to be there for each other, too many initially looked out for themselves.
Hat die EU wirklich in der Krise versagt? Wird der Norden Europas für den Süden zahlen müssen? Warum könnte ein Gerichtsurteil aus Deutschland EU-Politik für immer verändern? Und war da nicht noch eine Winzigkeit mit den Briten abschließend zu klären? Eine Winzigkeit namens Brexit. Große Fragen und glücklicherweise genau der richtige Mann, um diese zu beantworten. Peter Müller ist heute bei 8 Milliarden. Er ist seit gut 5 Jahren Leiter des Spiegelbüros in Brüssel, hat unter anderem Jura, Politik und Wirtschaft studiert. Und kaum ein Journalist, das kann man so sagen, ist besser in Europa vernetzt. Peter, wir haben es anfangs gehört, es gab massive Kritik am Verhalten Europas in der Corona-Krise. Teilst du diese Kritik?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was wir meinen, wenn wir sagen, wie hat sich Europa verhalten. Ich würde sagen, Europa hat keinen sehr solidarischen Start hingelegt. Ganz im Gegenteil. Wir haben zum Start dieser Krise, zu Beginn dieser Krise gesehen, dass Grenzkontrollen wieder eingeführt worden sind. Wir haben gesehen, dass Länder wie Deutschland den Export medizinischer Güter beschränkt haben, wenn auch nur für kurze Zeit, aber durchaus zu einem Zeitpunkt, wo Italien möglicherweise Material aus Deutschland dringend gebraucht hätte. Das sind natürlich Punkte, wo von der Solidaritätsgemeinschaft, die Europa ja auch sein soll, wenig zu sehen ist. Ich würde halt nur davor warnen, es dann so zu interpretieren, wie es Markus Söder gemacht hat in einem Interview mit uns, mit dem Spiegel, dass er sagte, Brüssel versagt. Ich glaube, man kann schon diskutieren, ob Europa am Anfang dieser Krise vor allem versagt hat. Ich glaube nur, es ist nicht nur eine Frage, und es ärgert mich dann immer, eine Frage, ob die Institutionen der EU irgendwas nicht hinkriegen, sondern das waren schon die Mitgliedsländer, die die Grenzkontrollen eingeführt haben. Nur die können es ja auch tun. Und es waren schon die Mitgliedsländer der EU, also Deutschland, Frankreich, die dafür gesorgt haben, dass zeitweise zumindest kein Hilfsmaterial über die Landesgrenze ging. Also wenn wir Europa so breit fassen, dann würde ich schon sagen, dass Europa in dieser Krise einen sehr schlechten Start hingelegt hat.
Die Mitgliedstaaten haben also zu Beginn reflexartig die Grenzen dicht gemacht und wurden dafür sehr kritisiert. Interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang eine Situation in Deutschland vor gut 6-7 Wochen. Da trat ein gewisser Lorenz Kaffee vor die Presse. Der CDU-Mann ist Minister für Inneres in Mecklenburg-Vorpommern und stellte unmissverständlich klar,
dass das Land Mecklenburg-Vorpommern für touristische Reisezwecke nicht zu bereisen ist.
Wer keinen festen Wohnsitz in MV und auch keinen dringenden Zweck hat, ins Land zu reisen, wird an den Grenzen bedingungslos abgewiesen.
Wenn du einen Zweitwohnsitz in Mecklenburg hattest, eine Ferienwohnung, die dir gehört, da irgendwo an der Ostsee, dann bist du eine Zeit lang aus Berlin da nicht hingekommen. Wir haben ja auch erlebt, dass jedes Bundesland seine eigenen Regeln in Kraft gesetzt hat. Ich möchte fast sagen, wir haben einen Überbietungswettbewerb eingangs in dieser Krise gesehen zwischen, was weiß ich, Markus Söder in Bayern und anderen CDU-Ministerpräsidenten. In Deutschland, wenn 16 verschiedene Länder was Eigenes machen und was anderes vor allem als die Bundesregierung in Berlin es möglicherweise möchte, dann nennen wir das Föderalismus und sind oft mächtig stolz drauf. In der Europäischen Union, wo 27 Länder eigene Entscheidungen treffen, da heißt das dann sofort, die EU ist in der Krise. Ich finde schon, dass da ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen wird. Zumal man ja nochmal sagen muss, Grenzkontrollen im Schengen-Raum, also in diesem Raum, wo man normalerweise ohne den Pass vorzeigen muss, reisen kann, wie man will, können nur die Mitgliedstaaten wieder einführen. Grenzkontrollen, das ist keine Entscheidung irgendwie von der Kommissionspräsidentin oder sonst wen in Brüssel, ganz im Gegenteil. Deswegen nervt es mich immer ein bisschen, wenn dann gesagt wird, ich verstehe die Frage und sie ist völlig zu Recht, aber hat die EU versagt? Da müssen wir dann halt genau, und das tun wir ja gerade freundlicherweise, hingucken, wer eigentlich in der EU, das sind wir halt alle, Mitgliedstaaten, auch Bayern ist Teil der EU und genauso wie die Brüsseler Institutionen, die sicher auch vor allem zu Beginn der Krise schneller hätten reagieren können in bestimmten Teilen.
Du hast es angesprochen, die EU hat anfangs langsam reagiert. Kann man sagen, warum?
Frau von der Leyen kommt ja nun aus der nationalen Politik, die Kommissionschefin. Sie war Ministerin in Berlin, zuletzt Verteidigungsministerin. Sie ist sehr europäisch, denkt sehr europäisch, aber im Grunde tickte sie immer wie eine nationale Politikerin. Ich denke, die hat eingangs schon erkannt, dass sie aus Brüssel heraus gegen diese Panikreaktion der Mitgliedstaaten, oh Gott, wir müssen unseren Leuten irgendwie zeigen, dass wir Herr der Lage sind, machen wir halt die Grenze dicht. Eine im Grunde ja absurde Reaktion auf ein Virus, der nun überall schon war, und ganz klar irgendwie sich nicht von einem Polizisten vertreiben lässt, der nun auf einmal zwischen Kehl und Straßburg an der Brücke steht. Ja. Trotzdem hat man hier gesagt, pass auf, wenn wir da jetzt dagegen halten, wenn wir die öffentlich ermahnen, wenn wir sagen, ihr dürft und sollt das aber nicht, das führt jetzt zu nichts. Es ist so, das würde ich hier aus der Perspektive auch sagen in Brüssel, dass wenn es um Gesundheit geht, dann ist das schon, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil des Gesellschaftsvertrages, den wir Bürger mit unserem Nationalstaat haben. Und da gucken die Leute, da gucken die Menschen, da gucken die Bürger nach Berlin, vielleicht guckt auch ein Oberbayern nach München, aber wir bleiben in unserer politisch zunächst relevanten Umgebung. Und das, finde ich, haben die hier schon kapiert in Brüssel, dass es in diesem Zeitpunkt möglicherweise den Mitgliedstaaten gar nichts anderes übrig blieb, als so zu handeln. Hier war die Stimmung so, jetzt lass diesen Erdrutsch mal vorübergehen und dann versuchen wir, unsere eigene Piste da drüber wieder zu bauen. Ja? Also versuchen wir, dass zumindest die Lastwagen im Schengen-Raum wieder frei fahren können. Das sind Kleinigkeiten, aber es wurde dann grüne Spuren an der Grenze eingeführt, dass halt einfach zumindest der Warenverkehr weiter funktionieren konnte. Ich glaube, mit solchen Kleinigkeiten ist man dann hier schon zurück ins Spiel gekommen und hat dann auch Dinge bewirken können. Aber zunächst mal war man aus der Brüsseler Sicht machtlos, weil die Staaten, die Mitgliedstaaten, weil Berlin, Paris, Wien, weil man dort Handlungsdruck hatte, den eigenen Leuten gegenüber irgendwie zeigen musste, wir können irgendwas machen. Und dem ist man nicht in die Quere gegangen. Man könnte sagen, die EU hat sich in der Anfangszeit der Krise bewusst zurückgezogen und die Mitgliedstaaten machen lassen.
Nun hat das Virus ja nicht nur Teile des Politikbetriebs in Deutschland und anderswo lahmgelegt. Ich nehme an, es hatte auch Einfluss auf die Arbeit der EU-Institutionen.
Das ist eine spannende Frage natürlich. Was macht der Virus mit der Entscheidungsfindung in der EU? Ich meine, die EU, wenn man es ganz grundsätzlich sagen will, ist eine Reaktion natürlich auf die Weltkriege. Die EU ist ganz banal und ganz grundsätzlich gesagt eigentlich die Ansage, miteinander reden verhindert, dass wir irgendwann wieder Krieg miteinander führen. Und miteinander reden ist hier in Brüssel in den EU-Institutionen schon ganz, ganz, ganz wörtlich gemeint. Also miteinander reden heißt das im Rat, das ist das Gremium der Mitgliedstaaten, wo sich die Minister treffen, wo auch die großen Gipfel stattfinden, wo sich dann Macron und Merkel und die anderen irgendwie diskutieren, über den Tisch beugen, dass man da zusammensitzt, dass man da auch mal nächtelang zusammensitzt, dass man auch mal sich in kleine Grüppchen unterteilen kann, um einen Kompromiss auszuloten. Es gibt auch so ein schönes Ding wie das Beichtstuhlverfahren, wo dann der Ratspräsident einzelne Staatschefs in den Beichtstuhl holt, um dem mal ins Gewissen zu reden. Mensch, könntest du nicht da ein bisschen nachgeben? Dann könnte der sich doch da bewegen. Also von all diesen Dingen lebt die EU. Und mit all diesen Dingen kommt die EU, wenn auch oft langsam, und wir kritisieren das natürlich auch im Spiegel zu Recht immer wieder, aber sie kommt schon irgendwie am Ende immer zu Kompromissen, was ja, wenn man überlegt, dass 27 sehr unterschiedliche Länder zusammenkommen müssen, dann oft auch immer wieder ein kleines Wunder ist. Und diese Möglichkeit, das im Gespräch zu machen, ist, und das sehen nun alle, mit denen ich hier rede, seit Wochen durch Videoschalten nicht wirklich zu ersetzen. Der deutsche EU-Botschafter Michael Klaus heißt der Mann, hat mal in so einem vertraulichen Vermerk nach Berlin gekabelt, dass ein Drittel vielleicht noch funktioniert, gerade was Kapazitäten angeht. Ja? Also dass sozusagen die Leistungsfähigkeit dieses Apparats den man sich ja wie so eine Speed-Dating-Maschine vorstellen muss, die läuft halt nur noch auf ein Drittel jetzt und damit fehlen Brüsseler Input, europäische Lösungen und sonstige Dinge, klar.
Italien braucht dringend Geld.
Nicht neu ist der Ruf nach gemeinsamen Schulden, vor allem von Italien, Frankreich und Spanien.
Corona-Bonde.
Euro-Bonus.
Eurozone-Bonds.
Deutschland ist skeptisch.
Ich kann nicht mein ganzes Geld für Schnaps und Frauen ausgeben und anschließend Sie um Ihre Unterstützung bitten.
Also Bonds nein.
Ich glaube, Deutschland wird mehr zahlen müssen, als es ohne die Corona-Krise der Fall gewesen wäre. Das ist eine Krise und das hat man auch in Berlin, denke ich, verstanden, die nicht mit der Griechenland-Krise, nicht mit der Euro-Krise vergleichbar ist. Schlicht und ergreifend, weil niemand irgendwie Schuld hat, dass in seinem Land nun der Virus wütet. Und man kann Italien nun nicht wirklich vorwerfen, dass es von der Krise so stark betroffen ist. Diese Krise betrifft alle. Da kann niemand was dafür. Niemand sozusagen hat sich freiwillig in eine Lage begeben, wo Ärzte entscheiden müssen, wen sie noch versorgen können, welchen todkranken Patienten oder wo sich das nicht mehr lohnt. Und ich glaube, diese deutsche Darbietung, auch so eine Art europäischer Geizling zu sein, immer wieder kennen. Im Übrigen genauso wie das Übermoralisierende der Deutschen in der Flüchtlingskrise. Das nur mal in Klammern, ja. Also das deutsche Auftreten, das wir in den letzten beiden großen Krisen erlebt haben, wird sich ein Stück weit ändern müssen. Also der Geizling, wenn ich so sagen darf, aus der Euro-Krise funktioniert genauso wenig wie der Besserwisser aus den Zeiten der Flüchtlingskrise. Was bedeutet das jetzt konkret? Wir hatten eine erste Debatte, die habt ihr alle mitbekommen. Da ging es um das Thema Corona-Bonds. Sollen also die EU-Staaten gemeinsam Anleihen aufnehmen, um beim Wiederaufbau dieser Krise zu helfen? Das würde dann im Extremfall bedeuten, dass, wenn zum Beispiel Italien so eine Anleihe nicht zurückzahlen kann, eben Deutschland jetzt ganz grob gesagt eintreten müsste. Das ist schwierig. Das hat Deutschland noch nie gewollt. Und da sind wir auch nicht die Einzigen. Insofern kann man auch diskutieren, wie klug es war von Staats- und Regierungschefs wie Macron, aber auch Conte aus Italien oder Pedro Sanchez in Spanien, dieses Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Die Debatte ist einfach vergiftet und entsprechend schnell hat das wieder in die alten Grabenkämpfe geführt. Was jetzt gerade passiert ist, dass die EU-Kommission von den Staats- und Regierungschefs beauftragt wurde beim letzten Videogipfel, einen Vorschlag zu machen, wie man aus dieser Krise rauskommen kann, welche finanziellen Mittel dafür nötig sind, also wie viel Geld überhaupt gebraucht wird und wie man das dann beschaffen soll. Das Instrument, das dazu jetzt genutzt werden soll, klingt technisch, ist aber eigentlich ganz einfach. Das ist der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen. Alle 7 Jahre macht die EU einen neuen Haushalt. Der ist riesig vom Volumen. Über 1 Billion Euro sind da drin und der wird jetzt gerade ohnehin gemacht. Und da muss jetzt die Kommission gucken, bei jedem Aufgabenposten kann man das nicht noch mehr in Richtung der Länder kanalisieren, die von der Krise betroffen sind. Das ist ein erster wichtiger Baustein, der so kommen wird. Der zweite Baustein ist kritischer, umstrittener, aber auch spannender. Da geht es um den sogenannten Recovery Fund, einem Wiederaufbaufonds. Und der soll auch nochmal zwischen 500 Milliarden und 1 Billion Euro umfassen. Und da ist noch nicht ganz klar, wie der gefüllt werden wird. Und das ist dann der Streit der nächsten Wochen, wie das Geld, das man so bekommt, auf der europäischen Ebene dann ausgezahlt wird. Der Streit, das sind 2 Punkte, um die es sich dreht. Entscheidend ist, soll das Geld an die von der Krise betroffenen Mitgliedstaaten als Kredit vergeben werden? Oder soll es als Zuschuss vergeben werden? Auch das klingt technisch, ist aber super wichtig. Wenn du etwas als Kredit vergibst, zum Beispiel jetzt den Italienern, müssen die das zurückzahlen. Problem ist, Italien ist jetzt schon so verschuldet, dass alles, was du weiter auf diese Schuldenlast draufhaust, wirklich das Risiko steigen lassen, dass sich Italien an den Finanzmärkten nicht mehr refinanzieren kann. Also dann kommen die irgendwann in eine Situation, plump gesagt wie Griechenland, wo die Finanzierung ihres eigenen Haushalts für sie so teuer wird, dass sie sich nicht mehr leisten können. Insofern sagen die Italiener und auch viele Wirtschaftswissenschaftler, Leute, Kredite, das bringt jetzt nichts. Deswegen müssen wir Zuschüsse geben, so sagen sie. Zuschüsse ist einfach, du gibst halt Geld und das muss nicht zurückgezahlt werden. Ja? Und darüber wird jetzt gestritten, das wird noch ein paar Wochen dauern. Aber da wird es dann, glaube ich, gut brüsselerisch oder EU-typisch eine Art Mischkompromiss geben, was weiß ich. ein Drittel Kredite, zwei Drittel Zuschüsse oder andersrum, irgendwas in diese Richtung. Aber das ist alles technisch, aber das ist in der Tat das, worum es hier gerade geht.
Man kann sich ja Deutschland einiges vorwerfen in Europa, aber das Timing der Deutschen, das ist nicht zu toppen. Das letzte Mal, dass Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehatte, war 2008 in der Finanzkrise. Jetzt, in der zweiten Jahreshälfte, übernimmt Deutschland wieder die EU-Ratspräsidentschaft. Hatte sich Berlin, lieber Peter, auch anders vorgestellt?
Nee, die Deutschen wollten ihre Ratspräsidentschaft, das kann man so sagen, die Deutschen wollten einfach auch mal als gute Europäer glänzen. Ja, die Ratspräsidentschaft sollte schon so ein bisschen mal dafür sorgen, dass dieses Image aus der Euro-Krise, Griechenland-Krise, aber auch das Image aus der Flüchtlingskrise so ein bisschen weggeht. Ja, dieses Image, wir haben es ja gesagt, dieses Image des besserwischerischen Geizlings. Ja, also die Griechen wollten wir, ich erinnere an Wolfgang Schäuble, zeitweise aus dem Euro schmeißen. Bei der Flüchtlingskrise wiederum haben wir keinerlei Einwand gelten lassen, warum es vielleicht doch nicht so schlau ist, über den Westbalkan hunderttausende Menschen nach Mitteleuropa ziehen zu lassen. Ganz egal, ob das jetzt richtig oder falsch war, es ist der Eindruck bei vielen unserer europäischen Nachbarn geblieben. Die Deutschen wissen es am Ende eh alles besser und führen zwar das Wort der Solidarität im Mund, am Ende sind sie aber nicht solidarisch. Ja, das kannst du ja auch ökonomisch immer noch, ehrlich gesagt, aufmachen, das Argument, niemand profitiert so viel vom Euro und vom gemeinsamen Binnenmarkt wie Deutschland und seine Industrie. Deswegen kann im Moment im Übrigen auch niemand mehr Kohle ausgeben, um leidende Unternehmen, um angeschlagene Firmen zu unterstützen, wie wir Deutschen. Und es gibt bei unserem Nachbarn im Moment ganz aktuell eine große Sorge, dass wenn Deutschland seine Unternehmen wegen des vielen Geldes, das wir haben, retten kann, Frankreich, Belgien, ärmere Länder, Spanien aber nicht, dass das dann relativ nach dieser Krise zu einem noch größeren Ungleichgewicht in der EU führt. Und dann wird es wirklich gefährlich. Diese Debatten gibt es und eigentlich wollten die Deutschen mal so richtig eine Ratspräsidentschaft machen, wo sie sich von ihrer sympathischen Seite zeigen. Da sollte es um europaweite Mindestlöhne gehen. Was auch wichtig ist natürlich, da sollte es ein bisschen, nicht nur ein bisschen, da sollte es darum gehen, dass man Ursula von der Leyen mit ihrem grünen Deal unterstützt, also dem Umbau der Wirtschaft auf grüne Technologien. Da wollte man eifrig mitarbeiten bei der Gesetzgebung, die besagt, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden soll bis 2050. Und man wollte eine Menge tun bei der Digitalisierung und so weiter. Also ein positives Programm, positive Sprechpunkte für die Kanzlerin und als Krönung für Angela Merkel der China-Gipfel mit allen Staats- und Regierungschefs der EU und natürlich denen Chinas in Leipzig im September. Ich stelle mir das nur so vor, tausende Beamte, tausende Polizisten, zehntausende Gegendemonstranten, Banner gegen die chinesische Menschenrechtspolitik, Tibet, Xinjiang. So, das war der Höhepunkt, so war das gedacht. Deutschland glänzt diplomatisch. Na, und jetzt ist Corona und man weiß halt irgendwie gar nicht mehr recht, nicht nur thematisch, was man jetzt aussortieren muss, sondern auch, was man überhaupt noch machen kann. Wir haben ja, Juan, geredet über dieses Thema, Europa entsteht durch Reden. Ja, und jetzt läuft dieser Botschafter, der Deutsche, von dem ich schon gesprochen habe, Michael Klaus, auf einmal durch das Ratsgebäude, wo halt viele Veranstaltungen stattfinden müssten. Und stellt fest, es gibt kaum Räume, die groß genug sind, um mit dem nötigen Sicherheitsabstand 27 Minister plus Gefolge irgendwie unterzubringen, ja. Also, die haben sicher tausende Quadratmeter umbauten Raum, aber letztlich gibt es zwischen 5 und 9 Räumen, wo man sich noch treffen kann. Und das ist eben bei dieser Speed-Dating-Maschine, das nimmt unglaublich Tempo raus. Das heißt, bestimmte Themen kannst du gar nicht mehr behandeln. Also was tut man? Man priorisiert, man setzt Prioritäten und das ist jetzt Krisenbewältigung, Ausstieg aus den Corona-Zwangsmaßnahmen, der wirtschaftliche Wiederaufbau. Es wird, da hat Heiko Maas, der Bundesaußenminister, schon recht, eine Corona-Ratspräsidentschaft rauf und runter. Und vielleicht bleibt ein bisschen was von dem Goodwill der Deutschen, sich auch in einem anderen Licht zu zeigen bei dieser Frage, die wir schon diskutiert haben, dieser wirtschaftlichen Frage, dass man jetzt eben doch sagt, pass auf, wir müssen da jetzt eine Lösung hinkriegen, wie wir uns gegenseitig helfen. Und wenn das nun mal bedeutet, dass Deutschland ein bisschen mehr in den künftigen EU-Haushalt zum Beispiel einzahlt, dann sei es drum. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt schon so als Anliegen auch verstanden ist. Die Kanzlerin jedenfalls hat sich so ein bisschen mal in diese Richtung auch schon geäußert.
Can you make a promise today to the British public that you will not go back to Brussels and ask for another delay to Brexit?
Yes.
And sorry.
I can.
And would you rather?
I'd rather be dead in a ditch.
We think the best way of providing certainty to all businesses out there is to know that we're not going to keep chopping and changing, that the transition period will end.
We need to be very, very frank about this. There isn't a no-deal option that will be good for this country.
Boris Johnson liegt also lieber tot im Graben, als eine weitere Fristverschiebung zu beantragen. Die Europäer, lieber Peter, haben sich das wahrscheinlich anders vorgestellt.
Es ist schon so, dass zu Beginn der Corona-Krise die Hoffnung groß war hier in Brüssel, wenn du mit Diplomaten und Beamten geredet hast, dass die Briten doch jetzt und dass Boris Johnson doch jetzt ein Einsehen haben müsse und verstehen müsse, dass man diesen Vertrag, diesen Handelsvertrag, diesen Vertrag über die künftigen Beziehungen, um den es jetzt ja geht, dass man den nun um Gottes Willen bis zum Ende des Jahres nicht mehr hinkriegt. Das war so, sage ich mal, die Stimmung in den ersten Märzwochen. Inzwischen hat sich das total gewandelt. Es steht ja jetzt wieder eine Verhandlungsrunde an. Nächste Woche, ab nächsten Montag wieder eine Woche rauf und runter. Alle Themen, Handel, Fischerei, Sicherheitszusammenarbeit, Euratom. Und inzwischen hat man hier, glaube ich, schon verstanden, inzwischen haben die EU-Leute schon verstanden, dass Boris Johnson nicht verlängern wird. Das hält man hier natürlich für falsch. Man hält es auch für fast nicht machbar, zu einem vernünftigen Vertrag zu kommen. Und man hofft immer noch so ein bisschen, dass im Juni, Juli, wenn dann sozusagen die Entscheidung fallen muss, müssen wir es bis zum Ende des Jahres schaffen oder haben wir vielleicht doch noch eine Chance, das zu verlängern, dass man da noch mal was hinkriegt mit den Briten. Aber ehrlich gesagt, wenn man mit Michel Barnier und seinen Leuten redet, sind die klar, es wird nicht verlängert. Unter der Hand, das liest man auch in britischen Zeitungen, du hast, glaube ich, auch schon darauf hingewiesen, unter der Hand, glaube ich, wird diese Argumentation, die man immer wieder hört, viel Plausibilität beigemessen, die da so geht, dass die Corona-Krise, so schlimm sie ist, auf der anderen Seite ja auch ein gefundenes Fressen für die Brexiteers ist. In diesem Riesenschaden, den die Corona-Krise natürlich auch in Großbritannien auslöst, den im Vergleich dazu kleineren, aber immer noch riesigen Brexit-Schaden, vor allem Schaden eines harten Brexit ohne Vertrag, ganz gut kaschieren zu können. Also ich gucke mir das jetzt zugegeben nur aus Brüsseler Sicht an, aber das dann auch schon seit Beginn, sagen wir mal, des Referendums, wie in Großbritannien argumentiert wird und wie die Briten hier auch in Brüssel auftreten bei Verhandlungen. Ich finde es durchaus plausibel, ja. Du sagst, wir gehen einen harten Brexit, du befriedigst damit die Ansprüche deiner Kernwählerschaft unter den Tories, denen es ja ehrlich gesagt völlig egal ist, ob da zum Ende des Jahres ein Vertrag rauskommt. Viele sagen ja, besser nicht. Dann sind wir völlig frei und können endlich unter Singapur an der Themse machen, von dem wir immer geträumt haben. Die Schlaueren wissen natürlich, dass das wirtschaftlich erstmal ziemlich den Bach runtergeht. Nur wer will sagen, ob jetzt ein Unternehmen in Großbritannien pleite macht, weil der Coronavirus und seine wirtschaftlichen Folgen wüten oder weil es jetzt zu einem harten Brexit gekommen ist. Also das ist bitter, aber ich glaube, dass das tatsächlich eine relevante Denkschule ist. Und das hat Auswirkungen hier auf die Brexit-Verhandlungen. Also ich rede sozusagen in diesen Runden dann immer mit Leuten, die teilnehmen. Und da gibt's Leute, die sagen, wir haben den Eindruck, dass die Briten eigentlich gar nicht wirklich interessiert sind, zu einem großen, umfassenden Vertrag zu kommen. Ja.
Hast du den Eindruck, dass dieses forsche Auftreten von England Boris Johnson Erfolg bringen könnte letztlich? Es klingt ja so ein bisschen nach der Drohung, entweder macht ihr, was wir sagen, oder wir versenken unsere Wirtschaft in der Themse.
Naja, es gibt ja sozusagen einen Referenzpunkt und das sind die Verhandlungen im vergangenen Jahr über das Austrittsabkommen. Da ist ja Theresa May mit bestimmten Punkten, die sie verändern wollte, immer wieder gescheitert an Brüssel. Dann kam Boris Johnson und ist anders aufgetreten, fordernder aufgetreten, härter aufgetreten und hat dann doch einige der Punkte, ich erinnere mich da vor allem an die Nordirland-Frage, einige der Punkte durchgesetzt, die eigentlich immer von Brüsseler Seite als No-Go beschrieben worden waren. Also der Druck auf die EU, der hat schon Wirkung gezeigt. Der Punkt ist nur, dass jetzt natürlich etwas auf dem Spiel steht, was, dafür kann man die Europäer nun mögen oder hassen, aber was ihnen einfach sehr heilig ist, und das ist der Binnenmarkt. Also der Binnenmarkt, die Tatsache, dass du ohne Zölle und sonstige Handelsbeschränkungen Waren in Europa hin und her schieben kannst, ist wirtschaftlich der Kern der EU. Und um den geht's auch bei diesen Verhandlungen mit den Briten. Was den Briten gar nicht gefällt, ist, dass die EU einfach sagt, pass auf, je mehr ihr Zugang zu unserem geheiligten Binnenmarkt wollt, desto mehr müsst ihr eure eigenen Regeln in Großbritannien denen, die bei uns herrschen, anpassen. Und dass die Europäer jetzt sagen, nur weil Boris Johnson die Pistole rauszieht und nur weil auch bei auf der europäischen Seite sozusagen schlimme wirtschaftliche Verwerfungen drohen, das stimmt ja alles, dass sie nur deswegen diese heilige Binnenmarktregel aufgeben, das glaube ich nicht. Ich glaube also, es steht jetzt deutlich mehr auf dem Spiel als beim Austrittsabkommen im vergangenen Jahr. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in diesem Fall diese Boris Johnson, Rambo, Schoolyard, Bully, Macho-Manier nicht wirklich funktionieren wird am Ende. Aber die Nervosität ist hier schon zum Greifen und die wird auch Ende des Jahres, auch während dieser Ratspräsidentschaft der Deutschen, noch deutlich steigen. Also wir werden schon wieder das Drama-Finale haben, egal wie das dann ausgeht. Das sehe ich schon so.
Im Namen des Volkes.
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem aufsehenerregenden Urteil Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank EZB beanstandet.
Erstmals in seiner Geschichte stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von der europäischen Kompetenzordnung gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können.
Okay. Ich weiß, was jetzt viele denken, ein Karlsruher Urteil zu den Anleihenkäufen der Europäischen Zentralbank. Mein Gott, klingt das dröge. Und ich kann versprechen, genau das ist es auch. Dröge und ehrlicherweise gerade in seinen Details nicht ganz einfach zu verstehen. Aber dieses Urteil ist wichtig. Wie wichtig, erklärt uns gleich mein Kollege Peter Müller. Davor aber für alle, die nicht Volkswirtschaft studiert haben und für Leute wie mich, die zwar Volkswirtschaft studiert haben und es trotzdem anfangs nicht verstanden haben, eine kurze Einordnung. Die Europäische Zentralbank hat nicht zuletzt, um den Euro zu stabilisieren in der Vergangenheit und wird das wegen der Corona-Krise wieder tun, für Billionen Euro Staatsanleihen von den Mitgliedstaaten angekauft. Dagegen wurde geklagt, die Notenbank betreibe damit doch Staatsfinanzierung, wenn sie mehr oder weniger direkt den Staaten Geld für Papiere gibt, die die Staaten nach Belieben schaffen können. Und Staatsfinanzierung darf die EZB bekanntlich nicht. So das Argument der Kläger. Einer von ihnen ist übrigens Peter Gauweiler, ehemaliger Vizechef der CSU, ein anderer AfD-Gründer Bernd Lucke. Letztes Jahr sagte nun der EuGH, das höchste europäische Gericht, sinngemäß, Doch, die Europäische Zentralbank darf das. Sie darf Anleihen kaufen. Karlsruhe sagt nun, nee, darf sie nicht. Jedenfalls nicht so. Die EZB soll sich jetzt erklären, fordert Karlsruhe in dem Urteil. Und Finanzminister Olaf Scholz hat das schon getan und sofort klargestellt, dass die EZB auch künftig alles Notwendige tun wird, um den Euro zu stabilisieren. Was das alles jetzt formal juristisch genau bedeutet, da streiten sich die Experten und viele spricht dafür, dass die EZB auch in Zukunft Anleihen kaufen wird. Aber viel wichtiger ist etwas anderes. Das oberste deutsche Gericht widerspricht dem obersten europäischen Gericht. Das gab es noch nie und das wird Dinge ändern.
Ja, es ist, glaube ich, in vielerlei Hinsicht ein Hammerurteil. Eins, das, glaube ich, in dieser Schärfe hier in Brüssel auch nicht erwartet worden ist. Was genau das alles jetzt heißt für die Anleihen, Ankäufe der EZB, lässt sich, glaube ich, noch nicht überblicken, weil die EZB jetzt ja Zeit bekommen hat, mal darzulegen, welche Überlegungen sie geleitet haben bei dem Anleihenankauf, um den es da ging in diesem Urteil. Und das ist wichtig, das ist nicht der, der jetzt in der Corona-Krise nochmal aufgelegt worden ist. Aber an dem, was ich sage, finde ich, merkt man schon diese Dramatik dieses Urteils. Nämlich, wir haben ja eine unabhängige Europäische Zentralbank. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob ein Gericht einfach so sagen sollte und sagen kann, pass auf, liebe Bank, wir wollen jetzt aber von dir genau was begründet haben. Gerade wir Deutschen haben das ja über die Jahrzehnte auch so gewollt und immer wieder verfochten. Insofern fand ich das schon relativ hammermäßig, ehrlich gesagt, dieses Urteil. Ich hätte noch zwei andere Punkte, die mir dazu aufgefallen sind. Ich glaube, die Richter zeigen uns dadurch, dass sie die Europäische Zentralbank und ihre Maßnahmen hinterfragen, dass sich die Politik nicht mehr einfach nur darauf verlassen kann, so nach dem Motto, die Europäische Zentralbank wird schon richten. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist das in den vergangenen Jahren in der EU ja passiert. Euro-Krise, Griechenland-Krise, das waren nicht die vielen Maßnahmen, die vielen Gipfel, das war nicht Wolfgang Schäuble und seine Kollegen, die letztlich dafür gesorgt haben, dass es nicht zum Absturz des Euro kam. Es war ein ganz einfacher Satz, die der ehemalige EZB-Präsident Draghi 2012 in London sagte. Er sagte nämlich, seine Bank werde tun, was immer nötig ist, um den Euro zu retten. Und believe me, that will be enough. Whatever it takes, das hat den Euro in der Griechenland-Euro-Krise gerettet und nicht die Politik. Und möglicherweise ist es auch ein whatever it takes, was uns jetzt in der noch schlimmeren Corona-Krise helfen kann und nicht die politischen Maßnahmen. Wenn nun aber das wichtigste Gericht im wirtschaftsstärksten Mitgliedstaat der EU sagt, wir nehmen das so nicht mehr hin, dann kann die Politik, und das ist, glaube ich, wichtig, dann muss die Politik endlich begreifen, dass sie zu politischen Lösungen kommen muss, wenn es um den Euro geht. Dann muss man sich halt jetzt mal wirklich die ganzen unangenehmen Fragen stellen und die auch ausfechten. Wollen wir gemeinsam Schulden aufnehmen und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Wenn wir gemeinsam Schulden aufnehmen, brauchen wir dann auch gemeinsame Kontrolle. Gibt's also einen europäischen Finanzminister, der der Regierung in Berlin oder in Paris sagen kann, wofür sie Geld ausgeben darf und wofür nicht? Das sind ja alles Fragen, vor der wir Europäer uns seit Jahren drücken, weil man sie politisch nur unter Schmerzen oder gar nicht entscheiden kann. Und ich glaube, der Druck, sich damit jetzt zu beschäftigen, der ist durch dieses Urteil brutal gewachsen. Was mir nicht gefällt an dem Urteil, ist aber auf der anderen Seite ein ganz zentraler Punkt, ist, dass das Verfassungsgericht, du hast es ja auch gesagt, sehr klar sagt, dass der Europäische Gerichtshof über seine Kompetenz hinausgegangen sein könnte. Ultra vires nennen das Juristen. Und das ein Urteil des EuGH wurde von den deutschen Richtern, glaube ich, auch als nicht mehr nachvollziehbar bezeichnet. Also unter Juristen ist das schon, ist das schon recht starker Tobak. Unabhängig davon, ob die Verfassungsrichter in Deutschland jetzt recht haben oder nicht, ist es natürlich so, dass diese Sprache und diese Einschätzung, also ist eine Steilvorlage für Viktor Orban in Ungarn, ist eine Steilvorlage für die Regierung in Polen, die sich ja bislang schon immer wieder schwer damit tun, Gerichtsurteile des EuGH umzusetzen. Wenn es um die Justizreform zum Beispiel in Polen geht, wenn es darum geht, ob Polen einen den letzten europäischen Urwald an der weißrussischen Grenze abroden darf oder nicht. Wir hatten zigfach Urteile, wo spitz auf Knopf stand, ob Polen sich überhaupt an den Richterspruch aus Luxemburg hält. Und wenn jetzt die polnische PiS-Regierung, wenn einer wie Orban, der mit Rechtsstaat und der EU auch immer über Kreuz liegt und der auch leicht mal mit diesen Maßnahmen vor dem Europäischen Gerichtshof landen kann, wenn die jetzt immer sagen können, pass auf, sogar das Bundesverfassungsgericht, dieser Hort der juristischen Unabhängigkeit, sagt, die Urteile sind nicht nachvollziehbar. Ja, du weißt ja, wie Politiker das dann generalisieren. Ich glaube, dann wird das ganz gefährlich. Und das könnte auch ein Ergebnis dieses heutigen Urteils sein. Völlig unbeabsichtigt, hatten die bestimmt nicht auf dem Schirm, auch nicht intendiert, gar keine Frage. Aber wenn du sagst, als deutscher oberster Richter, das, was meine Kollegen in der EU machen, ist nicht mehr nachvollziehbar, dann weiß Viktor Orban, wann er diesen Satz rauskramt. Da bin ich ganz sicher.
Das war 8 Milliarden heute mit meinem Spiegelkollegen Peter Müller in Brüssel. Hier noch zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen lege ich Ihnen unser werktägliches Corona-Update ans Herz. Da hören Sie ab 18 Uhr unter anderem, welche neuen Lockerungen jetzt in Deutschland gelten und, das wird sehr gerne ja vergessen dieser Tage, welche eben nicht gelten. Das alles wie immer auf spiegel.de. Ebenfalls dort finden Sie unseren Podcast Smarter Leben, unser Alltag mit Corona. Die Woche mit einer Frage, die Eltern regelmäßig in den Wahnsinn treibt, nämlich die Frage nach der richtigen Menge an Bildschirmzeit für ihre Kinder. Unser Kollege Sebastian Spalek hat sich mit der Psychologin Patricia Camarata unterhalten. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie nächsten Donnerstag, wie jeden Donnerstag, auch die neue Folge unseres Innenpolitik-Podcasts Stimmenfang. Ich bedanke mich noch bei Yasemin Yüksel, die Produktion gemacht hat. Zum Abschluss wünsche ich Ihnen noch alles Gute. Mein Name ist Juan Moreno. Bleiben Sie gesund.